ARD. Das Herausfordernde ist, dass sie letztendlich nicht sagen können, ich mache heute nichts. Die Menschen warten in ihren Wohnungen und benötigen die Hilfe. Und sie können auch ganz schlecht sagen, okay, ich mache jetzt meinen Dienst nur in den kühlen Morgenstunden. Das steht ja so in den Arbeitsschutzrichtlinien drin, arbeiten Sie frühmorgens. Das funktioniert ja nicht, weil die Menschen zu Hause natürlich den ganzen Tag über Hilfe benötigen und so natürlich auch die Pflegenden dann auch über den Tag verteilt die Menschen besuchen, versorgen, betreuen müssen.
Wissenswerte, ein Podcast von RBB24 Inforadio.
Hohe Wärmebelastung in Berlin und Brandenburg erwartet. Diese Schlagzeile hat erst vor einigen Tagen die erste Hitzewelle in der Region angekündigt. Und heute, am Tag der Aufzeichnung, ist auch so ein Tag. Wir sind gefühlt mittendrin in der nächsten Hitzewelle. Temperaturen von über 30 Grad, dazu immer mal wieder Gewitter. Eine äußerst belastende Mischung, vor allem für vulnerable Gruppen, also ältere, Kranke und Menschen im Freien, wie beispielsweise Wohnungslose, aber auch diejenigen, die körperlich arbeiten müssen. Wie denen Abhilfe schaffen und sie resilienter machen. Das ist heute Thema bei unserem Lunch Talk Soup and Science, eine Kooperation von RBB24 Inforadio und der Technologiestiftung Berlin. Ich bin Jessica Wiener, herzlich willkommen. Mein Gast heute ist Professorin Dr. Cornelia Heinze von der Evangelischen Hochschule Berlin. Sie lehrt dort im Fach Pflegewissenschaft und leitet aktuell das Forschungsprojekt Kühler Kopf bei Hitze. Was es genau damit auf sich hat, das besprechen wir in den nächsten 25 Minuten. Hallo Frau Professorin Dr. Heinze, schön, dass Sie da sind.
Ja, hallo. Freue mich auch, dass ich da bin.
Frau Heinze, Hitze kann sich auf unser Befinden und auf unsere Gesundheit auswirken. Unter welchen Bedingungen wird es denn da kritisch mit der Hitze?
Ja, wir haben ja alle so eine Wohlfühltemperatur und unser Körper funktioniert eigentlich am besten, wenn er eine Temperatur hat von um die 36 Grad. Wenn die Außentemperaturen höher werden, also so ab 30 oder auch 32 Grad, dann führt dies bei vielen wirklich zu Unwohlsein. Viele fühlen sich erschöpft, matt, also so als erster Stufe, nicht mehr so leistungsfähig. Wenn es wirklich zu Hitzeerkrankungen kommt, das kennen Sie alle, wenn man sich nicht schützt, kommt es zu Kopfschmerzen. Wenn man zu wenig trinkt, kommt es leider Gottes auch zu Verwirrtheit und im schlimmsten Fall tatsächlich auch zu Bewusstlosigkeit. Und wenn dann noch die Körperkerntemperatur ansteigt auf über 39 Grad, ohne dass man jetzt ein Fieber hat, dann kann es tatsächlich auch zum lebensbedrohlichen Hitzschlag kommen, der wirklich ein absoluter Notfall ist. Dann müssen die Leute sofort, muss man sofort die 112 rufen.
Gibt es denn Menschen, denen die Hitze jetzt mehr zu schaffen macht als anderen? Und ich denke da gar nicht unbedingt nur ans Alter.
Es gibt einiges an Forschung, was vulnerable Gruppen sind. Man sagt natürlich immer ältere Menschen aufgrund der Zunahme von verschiedenen Erkrankungen durch die Einnahme von verschiedenen Medikamenten und auch einer gestörten oder eingeschränkten Wärmeregulation. Wer aber noch gefährdet ist, sind Kinder, insbesondere natürlich Neugeborene, kleine Kinder, wo auch der Wärmehaushalt, die Wärmeregulation noch nicht voll ausgeprägt ist. Das wissen Sie natürlich auch. Kleine Kinder sollten ja eigentlich überhaupt nie in die Sonne, einfach auch, weil die Haut noch nicht so ausgereift ist. Aber auch die noch nicht geborenen Kinder und ihre Mütter, also die Schwangeren. Schwangere, ungeborene Kinder haben ein erhebliches Risiko bei Hitzeperioden für schlechte Ergebnisse, zum Beispiel für zu Frühgeburten. Na, das hat eine große Studie in Hamburg beispielsweise ergeben. Dann gibt es verschiedene Erkrankungen, wo Menschen besonders große Probleme haben. Da fallen uns ein neurologische Erkrankungen, insbesondere Menschen, die an Multipler Sklerose leiden, die aufgrund von erhöhter Hitzezufuhr häufiger unter einer Verschlechterung der Symptomatik leiden. Es kommt zu einem erhöhten Risiko von Herzinfarkten. Ich will jetzt nicht den Teufel an die Wand malen, das kann man sich aber so vorstellen, dass durch die Dehydratation, also wenn man zu wenig trinkt, dann dickt quasi das Blut ein, was dann dazu führen kann, dass sich vermehrt Blutgerinnsel bilden und dann natürlich auch Herzkranzgefäße dann auch zusetzen können. Menschen, aber auch mit Lungenerkrankungen, leiden sehr, sehr häufig unter Hitze, insbesondere wenn es dann auch in der Stadt noch zu Luftverschmutzungen kommt, also Menschen mit Asthma, mit COPD.
Es ist ja auch nicht ganz so einfach, sich abzukühlen in der Stadt. Und man merkt im Endeffekt, das ist eine riesige Gruppe, die betroffen ist von
also,
Hitze.
Und ich, also letztendlich sind alle betroffen. Ne? Also ich habe jetzt auch nochmal in verschiedenen Studien geschaut und letztendlich kann man nicht sagen, dass es keine Gruppe gibt, die nicht betroffen ist, weil wir sind einfach physiologische Wesen, die ab einer Temperatur von 42 Grad einfach nicht mehr leben können. Da sind wir einfach eingeschränkt.
Nun wird es ja mit dem Klimawandel generell immer wärmer und Hitzewellen werden immer wahrscheinlicher. Die Bundesregierung arbeitet deswegen an Hitzeschutzplänen. Wichtiger Punkt dabei, aufklären. Wird der Faktor Hitze bisher noch unterschätzt?
Jein. Ich würde sagen, jein. Es wird unglaublich viel aufgeklärt. Ich weiß nur nicht, ob diese Aufklärung überall ankommt. Das ist die große Frage. Es gibt seit letztem Jahr, also dieses Jahr das zweite Mal, große Hitzeaktionstage überall in Deutschland. Wobei ich jetzt denke, da könnte die Reichweite wirklich noch größer sein. Aber das Gute ist ja schon, dass die Bundesregierung da im letzten Jahr diesen Staatsschutz gesetzt hat und gesagt hat, wir machen jetzt einen Hitzeaktionsplan, der ja mittlerweile auch verpflichtend ist, in den Kommunen umzusetzen. Und da habe ich einfach auch die Hoffnung, dass immer mehr dann auch an die einzelnen Menschen dann herankommt.
Ich sage es deswegen, weil bei unseren Seiten auf dem RBB zum Beispiel, wenn man sich da mal die Kommentare durchliest, wenn wieder eine Meldung kam, es wird heute besonders heiß, dann ist ein Kommentar gerne, ja, was eine Meldung, ist halt Sommer.
Ja.
Also im Endeffekt sieht man, dass da doch noch einiges zu tun ist, aber es ist auf jeden Fall was in Bewegung. Hitzeschutzpläne auszuarbeiten ist Aufgabe der Bezirke. Wie ist Berlin denn da derzeit aufgestellt?
Ja, sie sind dran, muss man so sagen. Die Bezirke sind wirklich dran, an das wirklich vor Ort auszuarbeiten. Die meisten Bezirke haben mittlerweile eine zuständige Stelle, die angerufen werden kann, beispielsweise kontaktiert werden kann. Es werden Flyer entwickelt, die Bezirke weisen beispielsweise Trinkbrunnen aus, also wo man sich eben auch mit Wasser versorgen kann bei solchen Temperaturen, oder auch sie weisen auch kühle Orte aus, wo man sich abkühlen kann. Das sind teilweise eben bezirkliche Räumlichkeiten oder auch Kirchengebäude, wo man ja weiß, das sind dicke Mauern, da kann man sich gut abkühlen. Also das lohnt sich wirklich, sich da an seinen Bezirk auch zu wenden. Und ja.
Beim Thema Hitze ist oft die Rede von vulnerablen Gruppen. Wir haben es auch schon gesagt, ab einem bestimmten Alter zum Beispiel kann Hitze unter bestimmten Umständen lebensgefährlich sein. Sie befassen sich jetzt in Ihrem Projekt Kühler Kopf bei Hitze, aber nicht unbedingt mit diesen vulnerablen Gruppen, sondern mit denjenigen, die sich um diese Gruppen kümmert, den ambulanten Pflege- und Sanitätsdiensten in Berlin. Es gibt ja auch andere Menschen, die zum Beispiel im Freien arbeiten und der Hitze ausgesetzt sind, Bauarbeiter zum Beispiel. Warum legen Sie den Fokus auf die Pflegenden?
Also Pflegende oder auch Sanitätsdienste sind einfach wichtige Gruppen, die dürfen ja nicht ausfallen. Also wenn es ihnen aufgrund von Hitze schlecht geht, dann werden die Pflegebedürftigen, die kranken Menschen nicht mehr versorgt. Also deswegen war das erstmal so mein Fokus.
Und was ist das Herausfordernde für diese Berufsgruppe?
Ja, das Herausfordernde ist, dass sie letztendlich nicht sagen können, ich mache heute nichts. Die Menschen warten in ihren Wohnungen und benötigen die Hilfe. Und sie können auch ganz schlecht sagen, okay, ich mache jetzt meinen Dienst nur in den kühlen Morgenstunden. Das steht ja so in den Arbeitsschutzrichtlinien drin, arbeiten Sie frühmorgens. Das funktioniert ja nicht, weil die Menschen zu Hause natürlich den ganzen Tag über Hilfe benötigen und so natürlich auch die Pflegenden dann auch über den Tag verteilt die Menschen besuchen, versorgen, betreuen müssen. Und was die Sanitätsdienste angeht, das ist ja nochmal eine andere Gruppe, die dann sich draußen aufhalten müssen bei großen Veranstaltungen. Wir haben diese im Sommer natürlich en masse in Berlin und natürlich braucht man dann auch ein Sanitätskonzept und Menschen, die erste Hilfe leisten, und die können sich auch nicht aussuchen, jetzt mal, wenn es warm wird, sich in den Schatten zu begeben, sondern sie müssen eben dort sein, wo die Luft brennt, sag ich mal so.
Wie ist denn der aktuelle Hitzeschutz in dieser Berufsgruppe?
Der aktuelle Hitzeschutz, wie meinen Sie das?
Was wird derzeit getan, damit eben diese Menschen unter diesen Bedingungen arbeiten können? Weil Sie sagen ja, die Arbeitsschutzrichtlinien können ja kaum angewandt werden.
Jo, ich würde jetzt einfach mal sagen, es bleibt viel den Einrichtungen überlassen. Es gibt Hinweise, wie damit umgegangen werden muss. Aber es ist eher, ich würde jetzt fast schon ein bisschen böse sagen, also diejenigen, die sich kümmern, da läuft es gut. Und wenn sich die Dienste nicht kümmern oder die Leitungen nicht kümmern, dann passiert auch nicht so viel.
Haben Sie ein Beispiel für, ein gutes Beispiel?
Ja, also wir arbeiten jetzt in der Hochschule auch mit einem Kooperationspartner, einem ambulanten Pflegedienst. Die haben sich schon früh auf den Weg gemacht und haben gesagt, okay, wenn es heiß ist, dann packen wir ein Köfferchen. Dann machen wir so ein kleines Hitzeköfferchen, so ein Kühlbeck und da packen wir Kühltücher rein. Das wird von den Kolleginnen und Kollegen gut angenommen. Die kann man feucht machen, die legt man sich in den Nacken oder man kann so die Pulse kühlen, damit sich einfach die Kolleginnen frischer fühlen. Es werden Getränke bereitgestellt, es wird Obst aufgeschnitten, dass jeder, der reinkommt, wenn er eben vom Dienst kommt, wenn er ins Büro kommt, sich erstmal dann auch akklimatisieren und abkühlen kann. Also natürlich gibt es auch gute Beispiele.
Das klingt eigentlich nach einfachen Maßnahmen. Man muss es halt nur wahrnehmen und umsetzen. Damit sind wir auch direkt bei Ihrem Forschungsprojekt Kühlerkopf bei Hitze. In Ihrer Beschreibung dazu steht, Sie evaluieren innovative Textilien für den Hitzeschutz. Mhm. Sie haben jetzt schon eine Kühlweste an. Ist das so eine Kühlweste, die Sie untersuchen?
Ja, was ich jetzt hier gerade anhabe, das ist eine Kühlweste aus einem sogenannten Phasenwechselmaterial. Das ist ein passiver Kälteschutz. Passiver Kälteschutz bedeutet, man hat Materialien, die erstmal vorgekühlt werden. Und das ist jetzt hier ein Material, was in den Kühlschrank kommt. Das wird bei 6 bis 8 Grad wird es gekühlt. Und es taut langsam auf. Das hat einen Schmelzpunkt bei 24 Grad Celsius. Das heißt, wenn man es denn trägt mit der Körpertemperatur und der Außentemperatur, dann ist es auch irgendwann, verliert es seine Kühlwirkung. Es gibt bei den passiven Kühlwesten auch noch weitere, zum Beispiel die über Verdunstungskälte funktionieren. Das heißt, man hat einen bestimmten Stoff, der wird mit Wasser getränkt, dann ausgedrückt, damit der Stoff nicht über der Haut so kalt, so feucht ist. Und dann wird im Grunde wie das Schwitzen nachempfunden, dass eben auf die Dauer das Wasser verdunstet und der Körper kühl bleibt. Und es gibt aber auch für diejenigen, die wirklich unter sehr extremen Bedingungen arbeiten, in der Industrie oder auch auf Intensivstationen, auf Isolierstationen, da gibt es auch aktive Kühlanzüge, wo man wirklich an Strom, an Technik angeschlossen sein muss, wo dann kühle Luft beispielsweise in solch einem Anzug dann pulsiert. Das kann man aber, wenn man draußen unterwegs ist, auf dem Fahrrad oder im Auto natürlich nicht benutzen.
Dann sind das halt unterschiedliche Möglichkeiten, genau, die verschiedensten Textilien zu nutzen. Wie schwer ist denn so eine Weste?
Die hier hat jetzt 1,3 Kilo. Das wirkt vielleicht schwer. Das ist auch für manche Leute schwer, aber man muss es einfach ausprobieren. Wir haben auch leichtere in der Erprobung gehabt. Das war dann so eine ganz hübsche Bläserweste, die dann mit Wasser aktiviert wird. Die fanden wir deswegen für die Pflegenden nicht so praktisch, weil die nicht desinfiziert werden können. Dieses Material hier, das hat hier so einen PVC-Überzug, das kann ich dann auch desinfizieren, was ja natürlich in der Pflege total wichtig ist, dass man auch hygienisch einwandfrei arbeiten kann.
Da sieht man, da sind halt schon besondere Anforderungen, genau, an die man natürlich bei den verschiedenen Berufsgruppen auch denken muss. Wie genau muss ich mir Ihre Forschungsarbeit jetzt vorstellen? Sie haben die Forschungsfrage. Und wie läuft das jetzt genau ab?
Wir haben jetzt erstmal Kühlwesten auf dem Markt gesucht, haben jetzt uns für eine Firma entschieden aus den Niederlanden. Und dann werden wir in der nächsten Woche die Kick-Off-Veranstaltung machen im ambulanten Pflegedienst. Da werden wir die Pflegenden informieren, sie darüber aufklären, ob sie einfach jetzt diese Westen mal ausprobieren möchten oder nicht. Und dann warten wir auf heißes Wetter. Weil die Studie soll erst dann beginnen, wenn der Deutsche Wetterdienst die Hitzewarnstufe 1 ausruft. Das bedeutet, draußen herrscht eine gefühlte Temperatur von 32 Grad Celsius. Das muss nicht unbedingt eine gemessene Außentemperatur sein. Die gefühlte Temperatur hängt ja auch von der Luftfeuchtigkeit ab, von den Windverhältnissen ab. Also bei Hitze- oder Wärmestufe 1 wollen wir dann loslegen, dann werden wir das so machen, dann müssen die Pflegenden im Grunde losziehen, die kriegen dann ein Köfferchen mit dieser Kühlweste und noch so anderen kleinen Accessoires, so eine Sprühflasche mit Wasser, um sich abzukühlen. So, und dann wird das Los entscheiden, wer denn wirklich die Kühlweste bekommt. Und dann werden wir, wenn am nächsten Tag genauso viel Hitze herrscht, wird dann eine andere Gruppe die Kühlweste benutzen, sodass wir dann auch so eine wechselnde Stichprobe haben.
Hitzewellen werden durch den Klimawandel immer wahrscheinlicher. Eine hohe Belastung für vulnerable Gruppen, aber auch diejenigen, die körperlich arbeiten müssen. Wie denen ganz praktisch Abhilfe schaffen, das ist Thema heute in unserem Lunchtalk Soup and Science, eine Kooperation von RBB24 Inforadio und der Technologiestiftung Berlin. Ich bin Jessica Wiener und mein Gast ist Professorin Dr. Cornelia Heinze von der Evangelischen Hochschule Berlin. Sie lehrt dort im Bereich Pflegewissenschaften und leitet das Projekt Kühler Kopf bei Hitze. In diesem werden innovative Textilien evaluiert, die eine Kühlung durch Verdunstungskälte bewirken. Frau Heinze, Ihr Projekt hat im Endeffekt noch gar nicht richtig begonnen. Was erhoffen Sie sich davon?
Ja, ich erhoffe mir erstens, dass diese erste Evaluation ergibt, dass Pflegende durch das Tragen solcher Kühlwesten tatsächlich auch eine Erleichterung verspüren, dass sie sich leistungsfähiger fühlen und dass sie dann eben auch die äußeren Temperaturen besser ertragen können. Wir erhoffen uns auch Erfahrungen dann gebündelt an die Berufsgruppe der Pflegenden geben zu können. Also wirklich dann auch eine kleine Handreichung zu geben. Was tun wir eigentlich? Wie kann man jetzt eigentlich solche Materialien auswählen? Was ist eigentlich für welchen Bereich sinnvoll, um dann so eine kleine Checkliste auch zu entwickeln? Und der nächste Punkt ist, was wir natürlich möchten, ist, dass auch die Berufsgenossenschaften, also auch jetzt für die Berufsgenossenschaft Gesundheit, Pflege, ein Obolus dazu beitragen würden, wenn Unternehmen ihren Mitarbeitenden solche Kühlwesten dann auch anbieten möchten. Weil es ist tatsächlich auch ein Kostenfaktor. Es ist bei einer Berufsgenossenschaft für den Bau ist es so, dass die Genossenschaft da einen Zuschuss gibt, wenn Kühlwesten getragen werden sollen. Und das erhoffe ich mir eigentlich auch, dass es irgendwann für den Bereich Gesundheit, Pflege auch der Fall sein kann.
Kann man denn ungefähr sagen, in welcher Preisklasse die liegen bisher?
Also, ja, kann man sagen. Also es geht los bei 17,50 Euro. Ja, habe ich auch mal ausprobiert. Das ist dann wie Lederfenstertuch, was man nass macht. Mhm. Fand ich nicht so angenehm. Kann man aber auch anziehen. Und es geht leider Gottes hoch bis 300 Euro.
Ui.
Ja, was ich jetzt hier gerade anhabe, es kostet 150 Euro. Sicherlich findet man da auch etwas in einem niederpreisigeren Bereich, wo man sagt, okay, das ist erstmal ein Kompromiss.
Die Hitzeschutzpläne der Bundesregierung haben wir ja schon erwähnt. Dort ist von kurzfristig und schnell umsetzbaren Maßnahmen die Rede und von mittelfristig und langfristig umsetzbaren. Ihre Kühlweste, würde ich sagen, fällt in die kurzfristige Kategorie, oder?
Kann man so sagen.
Arbeiten Sie dann auch an mittelfristigen und langfristigen Ideen?
Ja, ich bin in verschiedenen weiteren Gremien tätig. Also wir kümmern uns beispielsweise im Deutschen Berufsverband für Pflegeberufe in der AG Nachhaltigkeit darum, längerfristig dann auch Konzepte zu entwickeln und zu unterstützen. Dasselbe haben wir jetzt auch vor in der Deutschen Gesellschaft für Pflegewissenschaft, also der Fachgesellschaft, wo wir jetzt eine Sektion gegründet haben zu Planetary Health und Pflege. Also Planetary Health bedeutet ja eigentlich, dass wir erstmal einen gesunden Planeten benötigen, eine gesunde Erde benötigen, um auf dieser auch gesund leben zu können. Und das bedeutet eigentlich, dass wir beginnen müssen, auch in unserer Umgebung natürlich aktiv zu werden, regional aktiv zu werden, ja im städtischen Bereich aktiv zu werden, dass ja auch eine Stadt bei Hitze im Sommer auch lebenswert bleibt, mit kühlenden Parks, mit Grünanlagen, mit Fassadenbegrünung und so weiter.
Da möchte ich gleich einhaken. Frau Heinze, Ihr Projekt ist Teil des Verbundprojekts Zukunft findet statt. Mhm. Ein Wortspiel erstmal. Das befasst sich aber genau damit.
Genau, das befasst sich genau damit. Das ist ein Zukunft findet statt, geschrieben STADT, also so. Da geht es darum, hier insbesondere in der Metropole Berlin aufgrund von verschiedenen Projekten Klima und Nachhaltigkeit, Gesundheit und Klima zu unterstützen, hier vor Ort mit einzelnen Projekten. Da geht es vor allen Dingen darum, dass sich WissenschaftlerInnen aus verschiedenen Hochschulen mit der Zivilgesellschaft zusammensetzen und gemeinsam Projekte erarbeiten, Ideen entwickeln. Und dabei sind eben neben der Evangelischen Hochschule vertreten, die Katholische Hochschule Berlin, die Berliner Hochschule für Technik, die Hochschule für Wirtschaft und Technik.
Wie genau funktioniert das? Jeder arbeitet erstmal an seinem Projekt und dann setzt man sich im großen Ganzen zusammen. Ich glaube, das Projekt ist auch noch relativ jung, ja, und auf einige Jahre angesetzt.
Genau, das Projekt ist jung, es begann erst jetzt so Ende letzten Jahres. Es ist auf einige Jahre angelegt und jede Hochschule hat erstmal so bestimmte Projektschwerpunkte. Ein Projekt ist beispielsweise, sind die sogenannten Kiez-Talks, wo WissenschaftlerInnen mit bestimmten Ideen und bestimmten Themen dann in die Kieze gehen, in die Kommunen gehen und versuchen, mit Bürgerinnen und Bürgern über bestimmte Themen zu sprechen und dort Lösungen zu finden. Das ist so ein Projekt. Dann gibt es ein anderes Projekt, wo versucht wird, Bedarfe aus der Wirtschaft oder aus Unternehmen zu matchen mit Innovationen, die an den Hochschulen entwickelt werden, solche Matching-Plattformen beispielsweise. Und es gibt ein Bildungsprojekt beispielsweise in Zusammenarbeit mit dem Museum für Naturkunde, wo eben auch Bürgerinnen und Bürger eingeladen sind, sich mit Wissenschaftlerinnen über verschiedene Themen zu unterhalten. Dann gibt es noch so kleinere Projekte und das ist das, wo ich jetzt hier auch gerade bin. Das ist der sogenannte Innovationsfonds. Da können sich WissenschaftlerInnen aus den verschiedenen Hochschulen dann für mit kleinen Projekten bewerben und sagen, wir wollen hier einfach mal was ausprobieren. Und dann werden diese gesamten Ergebnisse immer wieder zusammengesammelt und zum Beispiel jetzt im September auf der Transferale präsentiert. Es geht eben auch darum, dass man schnell einen Output erzielt und diesen dann auch weitergibt.
Diese kurzfristigen Maßnahmen, genau, eben. Ziel ist ja, dass die Stadt resilienter wird. Jetzt haben Sie schon einige Stichpunkte dazu genannt. Kann man das zusammenfassen? Was macht denn eine Stadt resilienter? Was ist da wichtig? Also Hitzeschutz, Parks, für den Hitzeschutz, Parks oder halt auch Kühlmöglichkeiten. Aber was gehört da alles in diesen Oberbegriff, ich mache eine Stadt resilient für die Zukunft, für den Klimawandel?
Für den Klimawandel sicherlich. Also was natürlich auch eine Rolle spielt, ist ja das große Thema Wassermanagement. Ne? Also wir haben ja jetzt das Problem, dass wir auf der einen Seite hier in Brandenburg, Berlin leben, wo es eigentlich relativ wenig regnet. Aber wenn es denn mal regnet, gibt es ja auch immer mehr Überschwemmungsrisiken, was wir uns jetzt gerade nicht vorstellen können. Aber in Berlin braucht ein intelligentes Wassermanagement auf die Dauer, Berlin und Brandenburg, weil wir das natürlich wissen, dass das Grundwasser zurückgeht. Und das gehört mit zu einer resilienten Großstadt dazu, dieses Stichwort Schwammstadt, Berlin beispielsweise. Dann gehört aber auch dazu, und da sind wir wieder auch beim Hitzeschutz, die Menschen müssen in Wohnungen leben können, die so isoliert sind, dass sie sowohl vor großer Hitze als auch vor großer Kälte wirklich auch geschützt sind. Und das, ja, wissen Sie ja selber, wir haben hier einen großen Altbaubestand, einen eng bebauten Bestand und das muss noch viel klarer werden, dass da auch Maßnahmen geben muss. So mittelfristig, komme ich jetzt wieder auf die Pflegenden, ist es natürlich so, dass insbesondere Pflegedienste, die jetzt die Menschen zu Hause besuchen, natürlich wissen, wer ist jetzt vulnerabel, wer benötigt Hilfe. Und das ist auch ganz wichtig und das muss auch ausgebaut werden. Also das bedeutet, der öffentliche Gesundheitsdienst muss sich eben auch dann bei Hitzeperioden um diese vulnerablen Gruppen kümmern. Oder auch bei anderen Katastrophen. Also es gibt ja nicht nur Hitze, es gibt Schäden durch Wasser, es gibt Stromausfälle, wo wir Menschen haben, die alleine in irgendwelchen Wohnungen leben, die sich selber nicht helfen können. Da brauchen wir wirklich Systeme, dass diese dann auch aufgefangen werden und die ihnen dann auch geholfen wird.
Wir merken, der Klimawandel erfordert Maßnahmen. Die Bundesregierung arbeitet im Fall der Hitze eben an einem Hitzeschutzplan. Mehrere Hochschulen in Berlin, Sie haben es erwähnt, arbeiten am Projekt Zukunft findet statt. Die Stadt soll resilienter werden, widerstandsfähiger. Also mit Blick auf die städtischen Herausforderungen in den Bereichen Klima, Nachhaltigkeit und Gesundheit. Frau Heinze, Bundesgesundheitsminister Lauterbach sagt, die Hitzewellen jetzt seien nur der Anfang, die Auswirkungen des Klimawandels wie eben extreme Hitze zu bekämpfen, sich darauf einstellen, dass er eine Daueraufgabe. Sehen Sie das auch so?
Natürlich. Leider Gottes ist das so.
In welche Richtung geht das? Ich stelle mir das so ein bisschen wie so ein, na nicht wie ein Luftschutzbunker, das ist ein wirklich gemeiner, ja, Vergleich, aber ein Schutzraum.
Das wird es geben müssen und das wird ja langsam auch angedacht. Es passiert erstmal langsam, aber es wird dahin kommen. Es wird in einigen Jahren wird es normal sein. Aber wohin geht das? Es geht natürlich dahin, dass uns einfach auch bewusst sein muss, wir müssen dem auch Einhalt gebieten. Wir können uns nicht nur anpassen, sondern wir müssen eben auch dieser zunehmenden Erwärmung der Atmosphäre entgegenwirken. Mit allen Maßnahmen, die man kennt und die kontrovers diskutiert werden. Aber es bleibt uns nichts anderes übrig. Wir müssen weniger fliegen, weniger Auto fahren, weniger Fleisch essen und, und.
Also nicht nur das kleine Rädchen sehen, sondern eben das große Ganze. Und dazu gehören ganz, ganz viele Stellschrauben. Zu Gast im Lunch Talk Soup and Science, einer Kooperation von RBB 24 Inforadio und der Technologiestiftung Berlin, Professorin Dr. Cornelia Heinze, Pflegewissenschaftlerin an der Evangelischen Hochschule Berlin. Danke fürs Zuhören. Ich bin Jessica Wiener. Vielen Dank.
Wissenswerte, ein Podcast von RBB 24 Inforadio. Wir lieben das Warum.